Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt steht im kleinen Katechismus von Martin Luther. Ich bitte jetzt die Gemeinde, den aufzuschlagen. Er findet sich im Gesangbuch hinten auf der Seite 1263. 1263. Dort findet sich der kleine Katechismus Martin Luthers und das erste Hauptstück sind die 10 Gebote. Da geht es heute drum. Und wir werden jetzt das Gebetswort hören, und zwar in folgender Weise. Der Lektor wird jeweils das Gebot lesen. Ich als der Hausvater werde, was ist das, fragen. Und dann bitte ich die Gemeinde, mit den Worten Luthers zu antworten. Das ist sozusagen die Lesung des Predigttextes in XXL-Version. Darf ich bitten?
Die 10 Gebote. Das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.
Was ist das?
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, ihm und vertrauen.
Das zweite Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz führen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir seinen Namen nicht rufen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern wir selber in allen Hüften anrufen, beten, loben und danken.
Das dritte Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heiligen, gerne hören und lernen.
Das vierte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten und erzürnen, sondern sie ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und geehrt haben.
Das fünfte Gebot. Du sollst nicht töten.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden bereiten, sondern ihm helfen und freistehen in allen Leidenstöten.
Das sechste Gebot. Du sollst nicht ehebrechen.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir euch zu sich geben in Worten und Werken und um ein ewiger sein Gemahl lieben und ehren.
Das siebte Gebot. Du sollst nicht stehlen.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder anderen anzubieten, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten.
Das achte Gebot. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, verabreden oder seinen Namen verleiten, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten bewirken.
Das neunte Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belästigen, nach seinem Erbe oder Haus schreien und mit einem Schein des Rechts zusammenzubringen, sondern ihm dasselbe zu erhalten, förderlich und dienstlich sein.
Das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Markt, Vieh oder alles, was sein ist.
Was ist das?
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht sein Weib, Gesinde oder Vieh abspannen, abtrennen oder abschließen machen, sondern dieselben anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind.
Was sagt nun Gott von diesen Geboten alle? Er sagt also: Ich, der Herr dein Gott, bin ein eifriger Gott, der über die, die mich hassen, die Sünde der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Aber denen, so mich lieben und meine Gebote halten, tue ich wohl in tausend Glied.
Was ist das?
Gott groß sparen alle, die diese Gebote übertreten. Darum sollen wir uns fürchten vor seinem Zorn und nicht wieder seine Gebote tun. Er verheißt auf Gnade und alles Gute allen, die solche Gebote halten. Darum sollen wir ihn auch lieben und vertrauen und gerne tun nach seinem Gebot.
Liebe Gemeinde, du sollst nicht dieses tun, du sollst jenes lassen. Normalerweise hört man das nicht gern, dieses du sollst. Das klingt nach Einengung der persönlichen Freiheit, das klingt nach Bevormundung, das klingt nach Gängeln. Wenn man aber zurzeit die Nachrichten einschaltet, dann kann man richtig Sehnsucht bekommen nach diesem du sollst nicht und danach, dass Gebote gelten. Hielten sich Terroristen an das 5. Gebot, bräuchten wir nicht so viele Tote beklagen. Wäre das 8. Gebot in Geltung, bräuchten wir nicht über Fake News oder alternative Fakten oder irgend sowas zu diskutieren. Wäre das 3. Gebot gesellschaftlicher Konsens, wären weniger Burnouts. Schon diese kurzen Überlegungen machen ja deutlich, dass die 10 Gebote unser Leben eben nicht einengen wollen. Im Gegenteil, sie ermöglichen Leben. Sie schenken uns Raum zur individuellen Entfaltung. Die 10 Gebote bieten maximale Freiheit. Dass es den 10 Geboten um Freiheit geht, wird gleich zu Beginn deutlich. Im 1. Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Bevor uns Gott die Gebote gibt, gibt er sich selbst. Bevor Gott uns die Gebote gibt, stellt er sich auf unsere Seite und erklärt: Ich bin dein Gott. Und das noch ehe wir überhaupt irgendetwas getan haben. Als der Herr diese Gebote von Israel gibt, hat er sie gerade aus Ägyptenland befreit, aus der Sklaverei. Also aus der Knechtschaft in die Freiheit, aus der Fremdbestimmung in ein eigenbestimmtes Leben. Gott führt in das gelobte Land. Jedem Volk Israel steht deutlich vor Augen, dieser Gott ist gut. Dieser Gott befreit. Er ist ein Garant für unser körperliches und seelisches Wohlergehen. Und dabei geht Gott, der Herr, auch noch in Vorleistung. Denn offensichtlich sind die 10 Gebote kein Vertrag, der an Bedingungen geknüpft ist, so nach dem Strickmuster, wenn ihr diese Gebote haltet, dann und nur dann werde ich euer Gott sein. Am Anfang steht seine Zusage an uns. Ich bin der Herr, dein Gott. Verbunden mit der Absicht, uns von erneuten Abhängigkeiten und Unterdrückungen zu schützen. Und genau deshalb heißt es weiter, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Übersetzt heißt das, in der Bindung an mich bekommst du maximale Freiheit. Wenn ich dein Gott bin, kommst du am besten zum Zuge. Und das geht uns modernen Menschen ganz schwer in die Birne. Denn für uns bedeutet ja Freiheit uneingeschränkte Selbstverwirklichung. Sobald unsere persönliche Freiheit durch ethische Regeln oder gar religiöse Bindungen beschnitten wird, fühlen wir uns nicht mehr frei. Das erste Gebot sieht das komplett anders. Die Alternative ist nämlich nicht, entweder ich binde mich an Gott oder ich bin frei. So ist die Alternative nicht, sondern entweder ich binde mich an Gott oder ich werde von anderen Göttern regiert. Und das gereicht mir zum Schaden. Was heißt aber einen Gott haben? Oder was ist unter Gott zu verstehen, fragt Martin Luther im großen Katechismus. Und seine Antwort ist legendär und bis heute absolut gültig. Er antwortet: Einen Gott nennt man dasjenige, von dem man alles Gute erhofft und zu dem man in aller Not Zuflucht nimmt. Einen Gott haben bedeutet darum nichts anderes, als jemanden oder einer Sache von Herzen zu vertrauen und zu glauben, wie ich es oft gesagt habe, dass es allein auf das Vertrauen und den Glauben ankommt, ob ich Gott habe oder einen Abgott. Und dann, woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Ich möchte euch jetzt von 3 ganz unterschiedlichen Menschen erzählen. Von beeindruckenden Menschen. Von ihrem Leben und wie sie in ihrem Leben einem Abgott, einem Götzen nachgelaufen sind. Und wie das nicht in die Freiheit, sondern im Gegenteil in die Unfreiheit, in die Abhängigkeit geführt hat. 3 unterschiedliche Menschen. Den ersten Menschen kennen wir, ich glaube alle oder fast alle. Der erste Mensch ist Madonna. Die Popsängerin Madonna hat im Musikgeschäft so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Über die Quelle ihres Erfolges sagt sie in einem Interview, ich zitiere: Ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Die Angst vor Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst ein Berühmter bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf. Vielleicht wird er nie aufhören. Erfolg. Erfolg verleiht Madonna das Gefühl, jemand zu sein. Und der Erfolg ist für sie zum Götzen geworden. Sie machen ihre Kraft zu ihrem Gott, heißt es in der Bibel einmal über erfolgsbesessene Menschen. Das hat nichts mehr mit gesundem Selbstvertrauen zu tun. Erfolgsbesessene Menschen vertrauen nichts und niemanden so sehr wie sich selbst. Anders als andere Götzen verleiht uns der Erfolg offenbar das Gefühl, Gott zu sein. Wir meinen, unser Wert wäre auf unsere Fähigkeiten, unsere Weisheit, Kraft und Begabung zurückzuführen. Und ich denke, hinter diesem Götzen des Erfolgs steckt eine tiefe Sehnsucht. Wir möchten anerkannt werden. Der Götze des Erfolgs regelt uns ein, erst wenn du etwas Besonderes geleistet hast, bist du nicht mehr bedeutungslos. Erst bekommt dein Leben Sinn. Das klingt einleuchtend, macht uns aber kaputt. Die zweite Person. Die zweite Person, von der ich erzählen möchte, heißt Bernd. Und Bernd habe ich nie persönlich kennengelernt. Von ihm hat uns seine Frau Lena berichtet. In einem Vorbereitungskreis für eine ökumenische Veranstaltung in einer meiner früheren Gemeinden sagte Lena: Ich möchte euch, die ihr in euren Gemeinden verantwortlich mitarbeitet, von einem Gesprächskreis berichten, den mein Mann in unserer Kirchengemeinde ins Leben gerufen hat. Es ist eher eine Selbsthilfegruppe. Und dann sagte sie: Mein Mann ist pornosüchtig. Lange hat er das unter der Decke gehalten. Es war schwer. Ich habe das als seine Ehefrau natürlich gemerkt, wie er immer wieder an den Computer gegangen ist, um sich an Filmen und Bildern zu erregen, wie er davon nicht lassen konnte, obwohl das unsere Ehe sehr belastete. Und nach langem Ringen schließlich ist er dann an die Gemeindeöffentlichkeit gegangen und tatsächlich, es gibt in unserer Gemeinde mehrere Männer, die an der gleichen Stelle kämpfen. Kein Wunder, Pornos sind im Internet weiterhin ungebrochen auf dem Vormarsch. Ein Drittel aller aufgerufenen Seiten haben sexuellen oder pornografischen Inhalt. Leicht verfügbar, schnelle Abhängigkeiten. Und jetzt unterstützen sich die Männer in der Gruppe gegenseitig im Kampf gegen den Pornogötzen. Sie gestehen, wie Pornos ihr Frauenbild verzerrt hat und wie hinter dem schnellen Klick und dem schnellen Kick die Sehnsucht nach Liebe steckt, ohne sich jemals zu erfüllen. Liebe findet man nicht im Internet, nur Scham. Und ich erzähle euch das, so Lena, damit ihr diese Information vertraulich an Männer in eurer Gemeinde weitergebt. Wer da ähnliche Schwierigkeiten wie Bernd hat, der kann sich gerne an ihn wenden. Von einer dritten Person erzähle ich, und sie heißt Anna. Anna war eine alleinstehende Frau. Sie wünschte sich nichts sehnlicher als eigene Kinder. Als sie schließlich heiratete, war sie schon etwas älter. Die Ärzte machten ihr deshalb keine großen Hoffnungen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft. Dennoch bekam Anna zwei gesunde Jungs. In den folgenden Jahren setzte sie ihre ganze Kraft dafür ein, den Kindern die besten Bedingungen zu bieten. Doch darüber verlor sie die Freude an ihnen. Ängstlich versuchte sie, jeder Gefahr vorzubeugen. Ob sie krank waren oder mit Freunden unterwegs, jede Kleinigkeit im Leben der Kinder wollte Anna überwachen. Entsprechend angespannt wurde die Familienatmosphäre. Der Ältere bekam schulische Probleme und wurde seelisch gestört. Der Jüngere wurde immer zorniger. Je mehr Anna für ihre Kinder tat, desto schlechter ging es ihnen. Dabei sehnte sie sich so, von ihren Kindern Sätze zu hören wie: Ach Mama, ich verdanke dir so viel. Doch diese Worte hörte sie leider nie. Was lief verkehrt? Anna hatte ihre Sehnsucht nach Glück auf die Kinder projiziert. Die Kinder sollten sie glücklich machen. Dadurch erwartete Anna von ihnen etwas, was sie gar nicht leisten konnten. Anna vergötterte ihre Söhne und nahm ihnen so die Luft zum Leben. Auch die eigenen Kinder können zu Götzen werden. Dann nämlich, wenn ich von ihnen etwas erwarte, was nur Gott geben kann. Umfassendes Glück zum Beispiel. Wenn Menschen mein Lebensglück garantieren sollen, dann überfordere ich sie heillos. Wohl weiß ich, heißt es deshalb im ersten Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Menschen dürfen Menschen bleiben. Sie müssen für mich nicht Gott spielen. Gott hingegen kann und will mein Leben ausfüllen. Wir merken schon, das Wichtigste aller Gebote ist das erste Gebot. Mit der Erklärung Martin Luthers, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und wieder, diese Verben, fürchten, lieben und vertrauen, sie zielen worauf? Sie zielen auf unser Herz. Dieses Gebot fragt, wer oder was ist eigentlich die Nummer 1 in deinem Leben? Geld und Besitz, Karriere, Familienleben, Hobbys, Erfüllung der eigenen Lust, das Ansehen vor anderen Menschen oder Gott, der Herr? Dabei ist natürlich alles Aufgezählte nichts Schlechtes. Nur darf es niemals an die Stelle Gottes treten und ihn verdrängen, sondern es soll sich im Konfliktfall ihm unterordnen. Und wir merken, unser Herz ist gefragt. Das erste Gebot fragt nach unserem Herzen. Alle diese Aktionen, Fürchten, Lieben und Vertrauen, gehen vom Herzen aus. Wenn sich unser Herz an uns selbst hängt, dann sind wir verloren. Wenn unser Herz sich an andere Dinge hängt oder andere Menschen, die doch vergehen, finden wir keinen Halt, zumindest nicht ewig. In der Bindung unseres Herzens an Gott gewinnen wir Freiheit. Das klingt widersinnig, macht aber nur so ganz nichts. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das Befolgen der weiteren Gebote ist Folge aus dem ersten Gebot. Deshalb beginnt Luther ja die Erklärung jeden einzelnen Gebotes mit dem Satz, ja, das wird gesagt eben. Wir sollen Gott fürchten und lieben das. Wobei Fürchten natürlich nichts mit Angst zu tun hat, sondern mit Respekt, mit Ehrerbietung. So ist und bleibt das Zentrum aller Gebote eine Angelegenheit des Glaubens. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das bewegen wir in unserem Herzen und beten. Das schmecken wir am Heiligen Abend. Denn in der Tiefe unseres Herzens spüren wir, Gott zu lieben, das ist ein Geschenk, das der Heilige Geist bringt. Wie wir eben betend gesungen haben. Öffne mir die Seele und ich glaube, ja, ich weiß, du allein bist gut. Amen. Gottes Friede sei mit euch.